Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dieser Podcast von FAMPLUS soll Sie bei genau diesem Thema unterstützen. In allen Lebenslagen immer wieder verschiedene Fokusthemen und immer wieder passende Experten. Der Podcast für Berufstätige zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In der Schule, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber bei mir gab es da immer einen, der war ein Zappelphilipp in der Klasse, oder es gab auch immer einen, der nie aufgepasst hat. Das war einfach so. Oder waren das vielleicht die ersten Anzeichen für eine psychische Störung? Hört sich ziemlich krass an, oder? Man kann auch ADHS sagen. Das kennt ja heute jeder. Und irgendwie ist es jedem von uns, glaube ich, schon mal begegnet. Vielleicht im Kindergarten oder in der Schulklasse des eigenen Kindes. Oder vielleicht haben Sie selber schon mal still und heimlich gedacht, betrifft uns das vielleicht auch? Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung von den ersten Anzeichen bis zur Behandlung. Wir sprechen drüber und dafür begrüße ich ganz herzlich meine beiden Expertinnen zum Thema. Romy Schnaubelt, unter anderem systemischer Coach und bei FAMPLUS in der Lebens- und Sozialberatung tätig. Hallo Romy.
Hallo, grüß dich.
Außerdem ist Franziska Knott dabei, Sozialpädagogin und Erzieherin und bei FAMPLUS in der Elternberatung tätig. Hallo Franziska.
Hallo.
Wie schön, dass ihr da seid. Und lasst uns doch ganz zum Anfang mal definieren, ADHS, das kennt man als Wort, und ADS. Wo ist denn da genau der Unterschied?
Also der Unterschied zwischen ADHS und ADS ist, dass beim ADHS es eher mehr um Menschen geht, die sehr viel Impulsivität haben oder zum Beispiel oft viel Energie aufweisen, sich schlecht regulieren können, oft sehr laut sind. Und der Unterschied zum ADS ist das eigentlich so ein bisschen das Gegenteil. Das sind eher Menschen, die sehr langsam sind, sehr leise sind, auch ob manchmal so ein bisschen abwesend wirken. Was man nicht vergessen darf, alle beiden, also Krankheitsbilder, weisen die gleichen Kernsymptome auf. Das ist so ein bisschen die Unaufmerksamkeit, die Impulsivität und bei dem einen eben die Hyperaktivität und beim anderen, also bei ADS, eher die Hypoaktivität, also eher die verlangsamte Aufmerksamkeit, genau.
Ich würde vielleicht gerne noch ergänzen, das finde ich immer für Eltern ganz wichtig, dass beides eine Verdachtsdiagnose ist. Also es gibt keine Blutuntersuchung, keinen Test, in dem Sie irgendwo ein Streifchen haben, in dem Sie ablesen können, sehen Sie mal hier, jetzt haben wir es gefunden. Das finde ich immer ganz wichtig. Und Verdachtsdiagnose heißt, man beobachtet einfach Verhalten, nichts anderes. Also ich kann nicht, keiner dieser Diagnosen gründet sich darauf, dass ich wirklich ins Gehirn reinschaue, weil ich kann nicht ins Gehirn schauen. Das heißt, jede Diagnose und jedes Label, das wir an ein Kind oder einen Erwachsenen heften, das heißt ADS oder ADHS, heißt einfach nur, ich habe bei dir folgende Verhaltensweisen beobachtet und die beschreibst du. Das finde ich wichtig. Auch zum Thema Krankheitsbild. Für manche ist es eine Erleichterung zu sagen, es ist eine Krankheit. Andere finden es ganz schrecklich. Beides kann man nachvollziehen. Aber immer klar zu haben, wir reden hier nicht von nachweisbaren Dingen, sondern wir reden von einer Beschreibung.
Und genau darüber würde ich gerne auch in diesem Podcast wirklich immer noch mal drauf eingehen. Wer findet heraus, ob mein Kind diese Krankheit hat? Dem muss ich wahrscheinlich auch wahnsinnig vertrauen. Was ist das für ein Weg? Und da könnt ihr beide dann auch wirklich noch mal Tipps und Ratschläge geben. Romy, du hast es gerade schon angesprochen. Gefühlt gab es vor 10, 15 Jahren, gab es eigentlich kein ADHS. Zumindest gab es diese Diagnose nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, da wird ganz schön schnell so einem Kind ein Stempel aufgedrückt, oder?
Sowohl als auch. Also ich denke, es geht in beide Richtungen. Es gibt sicher, also der Weg ist letztendlich, Sie gehen zum Kinderarzt. Der Kinderarzt sagt, gehen Sie mal zum Psychiater. Sie kriegen eine Überweisung, Sie gehen dahin. Und was macht der Psychiater? Je nach Alter macht der Psychiater verschiedene Tests. Und die Tests zielen letztendlich darauf ab, kognitive und emotionale Leistungen abzufordern in einem systematischen Test. Und wie das halt immer so ist bei Tests, die testen halt nur bestimmte Dinge. Was nicht getestet ist, wird auch nicht bewertet. Der Klassiker ist mindestens ein bestimmter Art von Intelligenztest. Und wie alle Intelligenztests, auch das lässt viele Sachen weg. Manchmal gibt es dann noch bestimmte andere Tests wie Leserechtschreibschwäche, die gern auch mit ADHS einhergeht oder Dyskalkulie, solche Dinge. Aber auch da sitzt ein Kind, kriegt Aufgaben vorgelegt auf Papier und anhand der Erfüllung dieser Aufgaben wird dann gesagt, das Kind hat ADHS oder auch nicht. Das muss man sich tatsächlich klar machen. Und ein guter Psychiater wird einem Kindergartenkind keine Diagnose stellen. Er wird auch noch vorsichtig sein im Grundschulalter. Ja, man würde da vielleicht von Verdachtsfällen sprechen. Das heißt, das ist zum Beispiel auch was, was Sie, worauf Sie achten können. Und ich finde tatsächlich das Wort Krankheit schwierig, ich persönlich, weil ja, es beschreibt einfach Verhaltensweisen und keiner dieser Psychiater kann Ihnen auch sagen, warum Ihr Kind ADHS hat, weil man weiß es einfach nicht. Man weiß nicht, warum dieses Kind sich schwerer fokussieren kann. Und das muss man ja auch nochmal sagen. Die Kinder können sich sehr wohl konzentrieren, aber halt nur auf die Sachen, die sie tatsächlich brennend interessieren.
Dann würde
Ebenso.
ich mal direkt unterschreiben, hätte ich es auch, ehrlich gesagt. Also, und das ist ja auch so ein Phänomen. Ich muss auch sagen, so wie ich es in der Anmoderation schon gesagt habe, eine psychische Störung, das finde ich echt heftig. Also, ich finde auch Aufmerksamkeitsdefizit, ob Hyperaktivität oder nicht, Störung. Das gibt auch den Eltern irgendwie gleich so einen Stempel. Ich finde das eine ganz schwierige Beschreibung einer Krankheit. Franziska, du nickst schon
Ja,
sehr beipflichtend, oder?
also ich habe das auch in meiner Zeit, als ich noch als Erzieherin gearbeitet habe, habe wirklich jeglichen Bereich schon abgedeckt. Und es ist schon einfach ein großes Wort. Also ich glaube, sobald dieses Wort Störung dazu kommt und schürt es einfach Ängste. Und ich glaube, also was meine Erfahrungen so sind, dass auch gleich, sobald ein Kind vielleicht mal ein bisschen aktiver ist, kommen gleich die Eltern und sagen, oh Gott, mein Kind hat das und was soll ich tun? Und also da sind einfach wahnsinnig große Ängste dahinter. Und mein Rat ist da eigentlich immer so ein bisschen erstmal die Ruhe zu bewahren und erstmal sich vielleicht damit jemanden abzusprechen und erstmal ein bisschen runterzufahren und nicht gleich, also da so eine große Panik zu schüren.
Franziska, hast du selbst schon Kinder eigentlich?
Nein, ich
Nein,
habe
noch
keine
nicht.
Kinder.
Aber
Nein.
als Erzieherin
Nee.
gearbeitet, ne, wie du gerade schon gesagt hast, da
Ja, und
Romy, du bist, glaube ich, selbst Mutter, oder?
ja, ich habe zwei Töchter, jetzt
Ja.
20 und 15.
Oh ja, wunderbar. Weil bei mir ist es so, ich habe drei und der Älteste wird 16. Der ist voll in der Pubertät. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich so diese Diagnosen beziehungsweise die Symptome, dachte ich, oh Gott, konzentriert sich nicht richtig, ist total aufbrausend. Oh Gott, er hat es. Also ich habe wirklich so ein bisschen, das darf man ja gar nicht so wirklich laut sagen, aber ich habe den echt so ein bisschen auf diese ganzen Symptome getestet, in Anführungszeichen. Und so ein paar Sachen treffen echt zu. Ich glaube letztendlich, eigentlich ist es totaler Blödsinn, oder? Wann sollte man wirklich drauf achten?
Wenn du damit zu mir in der Beratung kämst, wäre meine Frage an dich, was daran ist für dich problematisch und was
Seine
daran
Laune.
ist, und was daran ist für deinen Sohn problematisch.
Der findet sich super.
Genau, so. Und dazu würde ich ihm herzlich beglückwünschen. Ja, und das finde ich, wenn wir jetzt so gucken, da gibt es so diese ganze Krankheitsgeschichte abklären und eine Diagnose verleitet ja immer auch, das ist ein Kind oder ein Mensch, der hat ein Problem. Und dann krempel ich mir die Ärmel hoch und dann komme ich auf die Idee, dann müssen wir an diesem Kind und an diesem Problem etwas ändern und das müssen wir beheben. Und das führt zu eigensinnigen Dynamiken zwischen Eltern und Kindern. Übrigens auch zwischen Pädagogen. Also es gibt diese Szenen auch, dass im Kindergarten schon den Eltern von Pädagogen nahegelegt werden, sie sollten doch bitte mal auf ADHS testen oder in der Schule. Also das gibt es von allen Seiten, weil jeder halt so seine Not hat. Jeder hat seine Not mit diesen, mit dieser vielen Energie zum Beispiel, ja. Und jeder will das Problem gerne weghaben. Aber die Frage und die vielleicht auch für die, die zuhören, die relevante Frage ist nicht, hat mein Kind das, sondern die relevante Frage ist, was im Alltag ist für mich oder uns tatsächlich problematisch? Oder, und dann auch aufs Kind besprochen, jetzt gerade wenn die größer werden, was ist denn für das Kind problematisch? Und da werden Sie feststellen, dass das Problem, was Eltern haben, mit dem Kind oft ein völlig anderes ist, was das Kind vielleicht tatsächlich als Problem beschreibt. Und da sind wir in der Beratung, in der ganz wichtigen Frage, wer hat hier welches Problem?
Ich finde das unheimlich super, Romy. Also ich könnte dir jetzt, ich könnte quasi diesen Podcast jetzt beenden, weil ich glaube, dass es schon mal ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, irgendwie, dass man sagt, wer hat jetzt eigentlich das Problem? Habe ich das Problem mit meinem 15- oder 8-jährigen oder was weiß ich, wie alten Sohn? Oder hat er wirklich ein Problem oder sie, wo man ihr oder ihm gewisse Hilfestellung geben kann, weil es im späteren Leben eben ein Problem gibt. Ich finde das schon mal einen sehr, sehr guten und wichtigen Punkt. Franziska, du in deiner Arbeit als Erzieherin damals, wie ist denn das eigentlich, wenn man so eine Kindergartengruppe hat? Ich beobachte das bei meiner Jüngsten, in so einer Gruppe mit 15 Kindern. Da gibt es immer einen, der ist der lauteste. Meist ist es ein Junge. Die Mädchen sind eigentlich und spielen mit Püppchen in der Ecke. Ist der meist der lauteste auch der, der ADHS hat? Oder was hast du da so beobachtet?
Nee, also meistens sind ja tatsächlich 25 Kinder in einer Gruppe. Also von daher, und das, ich glaube, das ist auch einfach nur so ein typisches gesellschaftliches Bild, was wir haben, dass immer die Jungs die Lauten sind. Das ist nämlich gar nicht so. Es gibt genauso Mädels, die laut sein können und die aufdrehen können. Und es gibt genauso Jungs, die auch ruhig sein können und auch mit Puppen spielen. Also das ist einfach, glaube ich, nur so ein gesellschaftliches Bild, was wir Erwachsenen haben von Kindern, in welche Richtung es irgendwie gehen sollte oder was unsere Vorstellungen sind. Aber Kinder sind da noch ganz unbefangen. Und es heißt nicht immer, dass der Lauteste auch das Kind mit ADHS ist. Nein, also gar nicht. Also das muss gar nicht so sein. Das,
Ich habe zum Beispiel einen Satz gelesen, ich krieg's nur noch so sinngemäß zusammen. ADHS gab es schon immer und hatten auch schon immer gleich viele Menschen. Nur damals, als viel Landwirtschaft war und auf dem Bauernhof, da fiel das alles gar nicht so auf. Also das heißt, die jetzigen Lebenssituationen, wo alle doch irgendwie in ein Muster gepresst werden, da kommt diese ja, Krankheit dann doch häufiger zum Vorschein, beziehungsweise die Betroffenen fallen dann eben mehr auf. Romy, würdest du das unterstreichen?
Boah, da tue ich mich jetzt schwer, weil ich habe ja vor 50 Jahren nicht gelebt.
Nein, aber dass man, dass dieses Krankheitsbild, sage ich mal, auch so eine Erscheinung der heutigen Zeit ist, dass man doch irgendwie, alle müssen irgendwie in ein Muster passen. Oder siehst du das nicht so?
Ich tue mich damit schwer. Ich meine, ich kenne diesen Satz und der ist für viele tröstlich und viele fahren da voll drauf ab, weil das natürlich eine tolle Sache ist. Und na klar, wenn ich mir vorstelle, bestimmte Menschen, die diese Art haben, in der Welt zu sein oder so zu leben, die werden in einem Indianerdorf besser, die kommen da besser klar. Na klar. Ich finde die Frage interessant an einer Stelle und auf der anderen Seite würde ich jetzt als Berater wieder sagen, okay, wie praxisrelevant ist diese Frage jetzt? Wenn Sie denn nämlich tatsächlich zu Hause ein Problem haben, das mag ich vielleicht auch noch dazu sagen, dass Sie selbstverständlich mit jemand, der wirklich diese Symptome hat, der wirklich eine Impulskontrollstörung hat, also der tut sich schwer, Impulse zu kontrollieren, der hat eine geringe Frustrationstoleranz, der ist aufbrausend, der diskutiert mit dir bis zum Umfallen stundenlang und du kommst auf keinen grünen Zweig. ADHS-Menschen entwickeln, wenn sie recht geärgert werden oder viel Druck kriegen, gerne oppositionelles Verhalten. Das heißt, die lassen sich lieber die Hand abhacken, als nachzugeben. Ja, und wenn sie dann mit so jemand zusammen wohnen und vielleicht noch andere Kinder haben, dann haben sie nicht nur ein Problem zu Hause, sondern viele. was ihren Rahmen sprengt. Und das ist eine harte Nuss. Also das ist mit jemandem, der wirklich ADHS hat, also diese Symptome hat und der vielleicht noch tendenziell oppositionelles Verhalten entwickelt hat. Mit dem zusammenzuleben ist jeden Tag eine Herausforderung. Das ist extrem zehrend, das ist extrem anstrengend und dafür braucht es auch Unterstützung und zwar auch vor allem für die Eltern.
Welche ist das? Dann, also das heißt, Unterstützung könnte ja vielleicht auch sein, dass da jemand ist wie du in so einer Beratung, der einem sagt, so ist es und so geht es vielen. Gibt es vielleicht auch, ich finde immer das Wort Selbsthilfegruppen doof, aber Erfahrungsberichte, die einem da helfen können.
Natürlich, also die Menschen, die tatsächlich, also ich habe das zwei, dreimal die Woche, die hier sitzen und sagen, ah, wir haben einen Sohn mit ADHS und der ist so und so alt und dann haben die zwei Sachen gesagt und dann mache ich ganz oft Folgendes, ich sage denen ungefähr, wie ihr Leben abläuft, ohne dass sie es mir erzählt haben. Und dann nicken die und sagen, woher wissen sie das? Und die fühlen sich dann einfach gesehen und merken, sie sind nicht alleine. Das ist Punkt eins. Und was läuft in so einer Beratung ab? Also ich gucke halt immer ganz speziell, was genau ist denn das konkrete Problem? Also manchmal brauchen Eltern tatsächlich viel Infos noch. Also was ist das überhaupt? Es ist ja eigentlich kein Aufmerksamkeitsdefizit, sondern eigentlich eine zu viel. Die Aufmerksamkeit ist ja zu viel. Sie ist zu viel im Außen. Die sind viel zu abgelenkt. Oft geht dann eine Wahrnehmungsstörung einher, das heißt, die Filter, die uns die Sachen wegfiltern, die haben die nicht. Und auch so Empathie für das Kind zu schaffen. Was erlebt das denn wirklich? Wie stark muss ich das anstrengen? Weil es geht, wenn es blöd läuft, ihnen auch verloren, wenn sie täglich mit so einem Autonomiebolzen zusammenleben, und sie nur noch Konflikte haben, ist es schwer, die Liebe zu aufrechtzuerhalten. Also sie haben da schon echte Challenges. Ich arbeite ganz viel mit konkreten Situationen. Was ist für Sie das größte Problem? Wofür brauchen Sie eine Lösung? Und dann gucken wir ganz praktisch, wie können Sie das umsetzen? Wie kommunizieren Sie? Wo deeskalieren Sie? Was ist die Logik? Wie funktioniert das? Solche Geschichten.
Und so ein Fahrplan funktioniert dann auch. Also wenn man sagt zum Beispiel, das größte Problem ist, der kommt immer rein, fängt sofort an zu reden, sage ich jetzt mal. Und irgendwann, nach 10 Jahren, nervt das so sehr, dass man, ja, ich sag mal, dann gar nicht mehr nett und freundlich sagen kann, warte mal ganz kurz, wir besprechen das, du bist jetzt nicht dran. Was gibt es da zum Beispiel für einen konkreten Tipp? Wie geht man damit um? Und hilft das überhaupt? Einmal oder hilft das dann eventuell auch für die Zukunft?
Um nochmal ganz kurz, was ich nochmal ganz kurz davor zu sagen will, was die Romy gemeint hat, gerade mit auch Hilfe holen an die Eltern. Ich habe das auch schon erlebt, dass also auch ein diagnostiziertes Kind im Schulbereich bei uns war und wo auch die Mama irgendwann mal nachgekommen ist, total verzweifelt, weinend. Sie kann einfach nicht mehr, was einfach sehr anstrengend ist. Und wo man dann auch einfach empfohlen hat, dass man sich auch einfach Hilfe holen kann. Und das finde ich sehr gut, was die Romy ja gesagt hat, dass dann so Sachen einfach auch mit Angehörigen oder mit Eltern aufgearbeitet wird und da auch so ein Verständnis und Umgang auch aufgezeigt und geschaffen wird, wollte ich noch kurz ergänzen.
Dazu habe ich zum Beispiel auf der Seite vom FAMPLUS gelesen, einen Artikel, und da schreibt die Autorin Heike Hahn ganz zum Schluss, als Eltern von einem ADHS-Kind wissen wir oft nicht, wo uns der Kopf steht und deswegen suchen wir vor allem schnelle Lösungen. Ganz falsch. Geduld ist ganz, ganz wichtig. Ein ADHS-Kind beim Großwerden zu begleiten, ist Schwerstarbeit und nicht zu vergleichen mit der Erziehung eines normalen Kindes, in Anführungszeichen. Das ist natürlich schon, klingt sehr, sehr kräftezehrend. Romy, du nickst.
Das ist es, das ist es. Und das wird total unterschätzt. Und das ist kräftezehrend. Das ist wie Segeln auf hoher See, aber der Wind lässt niemals nach. In dem Moment, wo du einmal das Steuer loslässt, fängst du wieder von vorne an. Und das verlangt Eltern verdammt viel ab. Also es ist ein Kraftakt. Das ist das eine. Und was andere Aspekte, die damit ja auch zu tun haben, sind ja, tatsächlich die emotionale Betroffenheit. Ich erlebe viele Dinge in der Form von Familie, die ich so nicht bestellt habe und die nicht das Bild sind, was ich mir erhofft und erträumt habe, als ich auf die Idee kam, ich möchte ein Kind haben. Da ist, also das fängt bei so Sachen an wie gemeinsame Essen, gemeinsame Ausflüge. Also das sind Banalitäten, die aber täglich auftreten. Also sie haben einfach unglaublich viel Konfliktpotenzial, ununterbrochen. Und das ist nicht nur anstrengend, sondern auch einer gewissen Art und Weise auch traurig, weil ich
Was, aber
viele.
was passiert da? Was macht dieses, ja, was für Konflikte entstehen und warum? Was geht in diesem Kind, in diesem Menschen vor mit ADHS, wenn man jetzt einen Ausflug macht zum Beispiel? Vielleicht kannst du es mir mal greifbar erklären. Vielleicht erkennt sich auch der ein oder andere dann in dieser Geschichte wieder.
Nehmen wir das Beispiel Essen, gemeinsames Essen. Also, wenn ich mir vorstelle, da ist ein Kind, das einfach grundsätzlich jeden Impuls, den es hat, will ich nicht, Bewegungsimpuls schwer regulieren kann. Was heißt das? Das heißt, der Impuls kommt einfach ungefiltert raus. Das fängt damit an, dass das Kind in einem gewissen Alter da sitzt und die Füße auf den Tisch legt und die Hände die ganze Zeit bewegt und mit der Gabel die Wurst auf dem Teller verteilt und mit dem Ketchup auf dem Tisch rumschmiert und derweil noch ein Liedchen singt und so. Und während das, ja, das, also nur mal so als
Ja,
Beispiel.
okay.
Und wenn das Kind dann fertig ist mit Essen, dann fällt ihm ein, worauf es jetzt Lust hat, und dann wird es aufstehen und sich das Bobbycar nehmen und um den Tisch rumfahren.
Okay. Was passiert,
Also.
wenn ich nicht weiß, dass mein Kind ADHS hat und ich zum 10. Mal an diesem Tag sage, jetzt hör auf mit dem Bobbycar zu fahren, jetzt bleib doch mal still sitzen. Was passiert? Das Kind macht weiter oder es
Genau,
macht schlimmere
also
Dinge, es
nichts ist,
interessiert
also
nicht.
außer dass sie, außer dass ich genervt bin und dem Kind beibringe, dass das, was ich sage, keinen Impact hat, passiert nichts. Und es ist aber relativ viel. Und das habe ich dann in der Grundschule. Die Klassiker, die Diskussionsfalle. Du diskutierst dich zu Tode mit einem Kind, weil die Idee ist, die erwachsene Idee, ich erkläre dem Kind das. Und ich sage, warum, wieso, weshalb. Und dann spreche ich noch von mir und meinen Gefühlen, so wie man das lernt als entwickelte Mutter. So, ich gehe auf Augenhöhe. Großer Fehler. Großer Fehler. Zu lange zu diskutieren. Und warum diskutieren wir? Weil wir keinen Plan haben, was mache ich, um meine Anforderung oder meine Bitte durchzusetzen. Das ist der Hauptpunkt. Und an der Stelle zu arbeiten, okay, was genau ist Ihnen wirklich wichtig bei Ihrem ADHS-Kind? Was wollen Sie in Ihrem Alltag ändern? Wo sind Ihre Grenzen? Wichtiges Thema. Warum ist es so erschöpfend? Weil die, gerade die Mamas, die ja in der Regel die Hauptarbeit dann machen, also klar gibt es auch die Väter, keine Frage, aber Grenzen, was sind meine eigenen Grenzen? Ich gehe ständig drüber. Weil da gibt es ja wichtige Dinge. Wenn ich mit dem Kind jetzt dies und das nicht mache, dann kommt es zu spät in die Schule. Zum Beispiel. Das sind so
Genau.
Klassiker. Kind bleibt liegen. Was mache ich denn als Mama, wenn mein Kind früh nicht aufsteht? Ich. Also, das sind so Situationen, von denen gibt es ganz viele. Und ich will das vermeiden. Ich will als Mama vermeiden oder als Elternteil vermeiden, dass mein Kind negative Dinge erlebt. Das heißt, wir tendieren dazu, die zu schonen. Und dann habe ich eine ganz ungute Dynamik. Ich versuche also ständig das Kind zu etwas zu bringen, was ich nicht machen kann. Ich kann nicht machen, dass das Kind aufsteht. Also wenn der 12 ist, dann kann ich nicht machen, dass das Kind aufsteht.
Das
Also
heißt, ich
was
lasse
mache
die
ich?
dann
Ich
einfach,
rede. Ich
okay.
rede, aber es bringt nichts.
Und er bleibt dann einfach, er oder sie, je nachdem,
Ja.
obwohl es mehr Jungs als Mädchen betrifft, habe ich gelesen, er bleibt dann einfach liegen und dann ist letztendlich der Stress in der Schule vorprogrammiert, weil er öfter zu spät kommt oder gar nicht hingeht.
Genau. Und was denkt die Mama? Oh Gott, oh Gott, oh Gott,
Um
ich muss
Gottes
das
Willen.
vermeiden. Um Gottes Willen, ich muss das vermeiden. Was macht sie? Irgendwann steht das Kind auf, weil das ist ja nicht blöd. Das weiß die genau die Zeitspanne, wann muss ich aufstehen, damit ich es gerade noch schaffe, dass die Mama mich gerade noch auf den letzten Drücker zur Schule fährt.
Okay. Jetzt ist ja das, was du sagst, sind ja die Situationen mit meinem eigenen Kind. Da ist ja wahnsinnig viel Liebe und da ist auch eine extrem hohe Schmerzgrenze. Franziska, du in deiner Arbeit auch als Erzieherin, du hast bestimmt die Kinder auch in gewisser Art und Weise geliebt, mit denen du gearbeitet hast, im Kindergarten zum Beispiel. Aber wie hoch ist denn da die Schmerzgrenze? Wie schnell, ich frage es mal ganz platt, wie schnell findet man so ein Kind doof, was immer aus der Reihe tanzt?
Das heißt, doof. Also ich glaube, doof findet man kein Kind. Also jedes Kind hat seine eigenen Macken und das haben auch Kinder, die kein ADHS haben, haben ihre Eigenheiten, ne? Und alles steht und fällt mit Beziehung und das ist einfach wichtig, dass man da eine aufbaut. Und dann kann man sowas auch. Es gibt Tage, das muss man so sagen. Das geht wahrscheinlich nicht anders als Eltern. Wir sind auch Menschen und da gibt es Tage, dann ist man vielleicht schlecht aufgestanden oder es war irgendwas und da ist einfach die Frustrationsspanne sehr kurz bei einem auch selber. Und das gibt solche Tage und das muss man sich auch immer wieder im Hinterkopf bewahren und auch sagen, okay, es ist auch normal, dass man mal anders reagiert, als man es vielleicht an einem Tag gemacht hätte, wo man weiß, es geht einem gut, man ist gut drauf und kann damit gut umgehen. Aber natürlich haben wir nicht, es ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, weil wir haben nicht diese Beziehung, die Eltern zu ihren Kindern haben. Ja, wir sind doch noch mal ein bisschen, sagen wir mal, außenstehend. Ja, wir sind dann nicht in diesem Gebilde mit drinnen und dadurch ist es für uns tatsächlich öfter einfach auch mal leichter, mit sowas umzugehen. Muss man ganz ehrlich auch so sagen. Nichtsdestotrotz hat man natürlich seine Tage, wo es einem auch schwerfällt. So ist
Ich
es einfach.
nehme mal so ein hartes Wort dazu, diese Enttäuschung, die man als Mutter vielleicht hat, wenn man auf einmal sieht, das, was du gerade sagtest, Romy, mein Familienleben hat nicht die Gestalt, die ich mir eigentlich mal gewünscht habe. Diese Enttäuschung, fällt bei euch ja weg und ihr könnt da wahrscheinlich viel fachlicher mit umgehen. Wie geht man denn fachlich, mit einem Kind um, was mit ADHS diagnostiziert ist? Gibt es da gewisse Dinge?
Also was immer wichtig ist, ist der Austausch. Ich glaube, was für die Eltern wichtig ist, der Austausch wie zum Beispiel mit einer Psychologin oder mit anderen, ist auch der Austausch wichtig unterhalb von Erziehern. Das heißt, wenn so eine Diagnose kommt und man weiß, okay, das ist diagnostiziert von einem Arzt oder einem Psychiater, das muss man auch mal dazu sagen, so Eigendiagnosen sind immer so ein bisschen, ja, also nicht gut und
Schwierig.
schwierig, genau, dann ist der Austausch wichtig und auch gerade da der Austausch auch mit den Eltern, ja, also ist oft so, dass man dann vielleicht die Eltern einmal kommen und sagen, ah, mein Kind hat das und dann hört man nichts mehr. Dann sind die Eltern auf einmal nicht mehr greifbar und man weiß eigentlich gar nicht, okay, wie wird damit jetzt zu Hause umgegangen? Wird das Kind medikamentös eingestellt oder nicht? Macht es eine Therapie nebenbei? Sind auch die Eltern vielleicht in Therapie? Und da ist einfach der Austausch immer sehr wichtig. Und natürlich muss man auch dazu sagen, in einem, sagen wir mal, in einem Hort und im Kindergarten, wo einfach viele Kinder sind, da gibt es klare Regeln und da ist der Tag schon relativ vor, sagen wir mal, getaktet. Ja, und da muss man einfach schauen, dass man da jedes Kind irgendwie gut mit durchbekommt. Und es gibt natürlich schon so Sachen, wo man einfach dann, wenn es jetzt gerade zum Beispiel sowas um Hausaufgaben geht, hatte ich auch oft, dass dann so Kinder einfach auch Schwierigkeiten haben, so Hausaufgaben zu machen, weil es sind 25 Kinder im Raum und es ist immer was los, dann geht der eine wieder was trinken und der eine steht wieder auf und dann ist einfach, was die Romy schon gesagt hat, so eine Reizüberflutung da. Da muss man einfach schauen, wie man da Wege schaffen kann. Zum Beispiel, dass das Kind auch aufstehen darf oder zum Beispiel auch seine Hausaufgaben vielleicht im Stehen machen darf, wenn es einfacher ist. Ich glaube, da muss man auch individuell mal schauen, was braucht das Kind und wie kann man damit umgehen. Und wie gesagt, da ist auch der Austausch eben mit sowohl Pädagogen untereinander wie auch mit den Eltern wichtig, weil die sind nun mal Experten für ihre Kinder und die wissen, okay, wie kann man vielleicht auch das Kind beruhigen, und was kann man davon auch dann mit in den Kindergarten mitbringen oder im
Franziska, wo du
Ort?
gerade sagst, also Mittel und Wege finden, dann steht halt ein Kind mal auf, dann kommen ja mindestens 24 andere drauf, so wenn der oder die das darf, dann will ich das auch. Und das ist eben so dieses, was ich mir eben schon überlegt habe, diese Zerrissenheit eigentlich, die man auch im privaten Bereich vielleicht, wenn man Mutter eines Kindes mit ADHS ist, hat. Eigentlich, sage ich mal, ist es ja auch klare Grenzen zu haben und einen klaren Weg gehen zu wollen und auch, ich sag mal, nur mal bei Bedarf so ein bisschen ja die Grenzen einreißen zu lassen. Ich drücke das jetzt mal so ein bisschen blöd und sehr streng aus. Aber wie oft muss man denn als Mutter tatsächlich diese Grenzen aufweichen und sagen, so, ich weiche da jetzt einfach von ab, weil es für uns alle am besten ist. Und tut es dann dem Kind auch gut, Omi?
Da müsste man jetzt genau gucken, wo und wann und wozu.
Zum Beispiel beim Essen. Ich sag mal, wenn es nur um so eine Kleinigkeit geht wie am Tisch sitzen bleiben, ja, sagt man dann, okay, du darfst aufstehen, weil du hast eben ADHS und die anderen müssen aber sitzen bleiben, bis alle fertig sind. Nur mal so ein blödes Beispiel.
Wenn ich das persönlich als richtig und wichtig empfinde und es allen gut tut, okay. Die Preisfrage ist dann, warum will ich, dass meine Kinder bis zum Schluss sitzen bleiben, wenn doch keiner mehr Bock drauf hat? Also, wenn es denn so wäre.
Ja.
Der Kern, gerade im Zusammenleben, ist, ich muss mich als Eltern reduzieren in meinen Geh- und Verboten, weil das, was bei anderen Kindern auf Zuruf und Goodwill läuft, weil die mir das geben können. Es ist nicht so, dass die anderen das nicht unbedingt wollen, aber sie können mir das nicht geben, was ich will. Dieses und jenes und da die Schuhe und die Jacke immer an den Haken und bitte immer pünktlich zum Essen und den Teller bitte nicht vergessen in die Spülmaschine und so weiter. Also all diese 2 Millionen Kleinigkeiten. Die anderen haben viel mehr Kapazität, dass diese Anforderung oder den Wunsch, den ich habe, mir zu erfüllen. Der diese Symptome oder diese Art hat, in der Welt zu sein, hat die Ressourcen nicht. Und es macht keinen Sinn, etwas von jemandem zu fordern, was er mir nicht geben kann.
Wichtiger Aspekt, glaube ich, tatsächlich.
Und das sich klar zu machen, da scheitert es nicht an Willen oder an Intellekt oder an Beziehung. Es scheitert schlicht und einfach an der Kapazität. Ende. Also, sie würden auch nicht, oder man würde auch nicht einem Einbeinigen einen Marathonlauf abverlangen.
Schönes
Ja.
Bild,
Das
ja.
Gemeine ist, dass ich diese Kapazitäten halt nicht sehe. Die sehen ja aus wie alle anderen und die sind schlau. Die diskutieren mich in Grund und Boden, wenn es sein muss. Ja, mit einer Ausdauer, die man sich bei Hausaufgaben wünschen würde. Ja,
Ah, Omi.
und der Punkt ist, wenn ich mit so jemand zusammenlebe, muss ich mich, wenn das schon arg verfahren ist, wenn Leute kommen und sagen, der ist jetzt 15 oder sie ist 14 oder 10 und wir machen das hier schon 5, 6 Jahre und ich kann nicht mehr, was ja leider oft der Fall ist, dass die Leute erst dann kommen, wenn sie echt schon auf dem Zahnfleisch kriechen, weil das natürlich auch schambesetzt ist, weil auch Pädagogen und Schulen letztendlich sagen, also, sie müssen schon dafür sorgen, dass der pünktlich kommt. Sie müssen dafür sorgen, dass der die Hausaufgaben macht. Ja, wie denn? Also, auf diesen Eltern lastet verdammt viel gesellschaftlicher Druck. Damit verbunden ist ganz viel Scham, Schuld, Versagensgefühl. Deshalb schuften die bis zum Umfallen, bis es nicht mehr geht. Das wäre der Appell, macht das nicht. Kommt eher, holt euch eher Unterstützung. Es muss nicht so schlimm kommen.
Naja, vor allem kommt ja irgendwann die Zeit der Pubertät. Dann werden die flügge, dann dürfen die länger weg und raus und so weiter. Jetzt habe ich nämlich zum Beispiel gelesen, dass vor allem auch Kinder, die mit ADHS diagnostiziert sind, ein hohes Suchtpotenzial haben. Würdest du das fachlich so erstmal unterstützen? Und spätestens dann kann es ja dazu kommen, dass man, ach, lass die mal raus bis 22, 23 Uhr, dann haben wir hier zu Hause ein bisschen Luft und dann kann es nochmal echt kritisch werden, oder?
Ja, tendenziell, wenn man die Statistik befragt, ist es, spricht die Statistik diese Sprache, die sagt, und zwar nicht nur ADHS, sondern es gibt viele ich sage mal, Beeinträchtigungen oder andere Funktionsweisen, jemand, der eine geringe Frustrationstoleranz tendenziell hat, der eine geringere Impulskontrolle hat, ist logischerweise suchtgefährdeter. Das ist total logisch. Und jetzt frage ich mich gerade, ist das schlau, dass wir das den Müttern und Vätern, die hier zuhören, auch sagen? Weil dann, boah, wow, oh mein Gott, und dann wird der Druck wieder größer. Und
Aber da ist er ja, ne?
es verleitet mich einfach so dazu, das Kind jetzt schon als Problemfall und in der Gosse zu sehen. Und wenn ich von der inneren Haltung von Angst, weil das ist ja Angst, also das ist Fürsorge, aber unten drunter ist Liebe, Fürsorge, aber unten drunter ist Angst. Und wenn ich von dem inneren Ort aus meinem Kind begegne, Angst und Liebe können nicht gleichzeitig existieren. Dann kille ich die Beziehung. Und dann werde ich dem Kind anders begegnen und mit großer Wahrscheinlichkeit das Problem eher befördern, weil, wie die Franziska gesagt hat, das A und O ist die Beziehung. Ich arbeite auch an praktischen Dingen, aber letztendlich geht es um die Beziehung, wenn jemand in die Beratung kommt. Beziehung zu mir selber als Eltern, Beziehung unter uns Eltern, wenn ich zu zweit bin. Und was ist denn die Beziehung mit dem Kind?
Bei allem, was ihr bis jetzt gesagt habt, kommt mir immer wieder der Gedanke, dass eigentlich ich als Mutter, wir als Eltern oder ihr als Eltern, ihr uns zuhört, dass man eigentlich an sich am allermeisten arbeiten muss, oder? Man muss an seinem Vertrauen arbeiten, man muss an seiner Frustrationsgrenze arbeiten, man muss irgendwie so das Om in sich tragen, oder? Sehe ich das falsch?
Ich würde sagen, ich kann, weil das ändert meine Perspektive. Wenn ich sage, ich muss an mir arbeiten, dann habe ich ja noch eine Aufgabe on top. Jetzt muss ich schon mit diesem Kind zusammenleben, ich muss ständig das Steuer halten, jetzt muss ich auch noch an mir selber arbeiten. Ich würde sagen, ich habe da ganz viel Macht an der Stelle, an der ich sie jetzt nicht vermute. Ja, weil jetzt gucke ich aufs Kind und ich versuche mit all meiner Anstrengung, mit all meinen Worten, mit meiner Wiederholung, mit meinen Regeln, die dann sich nicht einhalten lassen, versuche ich das Kind irgendwie zu bahnen, zu rahmen, auf die Spur zu kriegen. Ich arbeite mich also an etwas ab, was ich kaum unter Kontrolle habe. Und das ist der Quell großer Erschöpfung. Wenn ich mich permanent mit etwas beschäftige, was ich nicht kontrollieren kann, erzeuge ich im Umkehrschluss permanent Ohnmachtserleben. Und Ohnmacht ist ein super Futter für meine Angst und dann habe ich eine ganz fantastische, ziemlich beschissene Spirale mir gezimmert. Und deshalb wartet nicht bis zum Schluss, sucht euch Unterstützung. Dafür gibt es uns zum Beispiel, um erstmal zu sortieren, um eben solche Dinge zu unterbinden oder zu unterbrechen und ein Feld aufzumachen, wo ich wirklich Macht habe. Weil die Art, wie ich spreche, die Art, was ich nicht sage, ob ich mir einen Plan mache, was mache ich, wenn ich diese Regel durchsetzen will, das bringt mich wieder in Handlungsfähigkeit. Dann erlebe ich mich handlungsfähig. Wenn ich handlungsfähig bin, bin ich nicht so gereizt, bin ich nicht so genervt, bin ich nicht so blöd manchmal zu meinem Kind, weil wir sind dann manchmal blöd zu unseren Kindern. Darüber fühlen wir uns dann abends wieder schlecht. Also das ist alles Mist. Und ich möchte eine Sache noch sagen, weil das wollte ich, habe ich vorher nicht untergebracht. Das Reduzieren von den Dingen, die ich will, also die Regeln, das, was mir wirklich wichtig ist, das muss ich reduzieren, weil ich brauche für jede Durchsetzung dieser Regel einen Plan. Und ich kann nicht mich um jeden Pups kümmern, dann wäre ich verrückt.
Also es ist unfassbar, oder? Wenn man das hört, Franziska, da nickst du zustimmt, oder?
Ja, dann nochmal auch das, was die Rumi gerade gesagt hat, dass, also weil du gefragt hast, im Kindergarten, also Kindergarten oder Hort, wie auch immer. Es ist eigentlich das Gleiche. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen abwägen, was sind eigentlich Regeln, die einem wichtig sind, ja, die auch vielleicht für eine Gruppe wichtig sind. Und ist es jetzt wichtig, dass jedes Kind bei den Hausaufgaben sitzt? Ist so die Frage. Oder gibt es einfach verschiedene Wege, die man gehen kann und die, finde ich, auch heutzutage immer weiter aufgelockert werden, weil es muss nicht jedes Kind meiner Meinung nach
sitzen und Hausaufgaben machen und darf nicht aufstehen und nichts trinken und wie auch immer, sondern man muss ein bisschen auch für sich selber überlegen, okay, welche Regeln sind wichtig, sind mir wichtig, welche Regeln sind vielleicht auch für das jetzt im Fall vom Kindergarten in dem Gruppengebilde wichtig und wie Romy schon gemeint hat, genauso ist das auch zu Hause. Also welche Regeln sind mir da auch wichtig, die ich unbedingt haben will und wo kann ich auch vielleicht so ein bisschen, ja, auch mal ein bisschen gehen lassen sozusagen. Also
Ja.
genau das.
Ja, beide auch immer wieder gesagt, es ist wichtig, vielleicht auch früh sich Hilfe zu holen, damit man nicht ganz spät oder dann irgendwann in so eine Spirale reinkommt. Was sind die ersten Anzeichen, die ich wahrnehmen muss, um mich dann um mein Kind und vielleicht so eine Diagnostik kümmern zu können? Franziska. Also in deiner Arbeit als Erzieherin vielleicht auch, wo gab es da Hinweise, dass ihr den Eltern mal einen Tipp gegeben habt? Auf was achtet ihr? Auf was müssen Eltern grundsätzlich achten?
Also, wie die Romy schon gemeint hat, das ist eigentlich im Kindergarten ist das tatsächlich noch relativ schwierig, auch sowas zu erkennen. Ich würde mal sagen, es fängt damit an, wenn es anfängt, dass bestimmte soziale Fähigkeiten eingeschränkt sind oder dass man merkt, dass einfach das Kind ganz, ganz vielleicht Schwierigkeiten hat in der sozialen Komponente, aber
Welche
auch,
Schwierigkeiten können das sein, zum Beispiel?
also was ja ein Kernsymptom von ADHS ist, ist ja so ein bisschen die Impulsivität. Und da kann schon mal sein, dass dann so ein Kind, was ADHS zum Beispiel hat, ganz impulsiv auf Streit reagiert, also wo von 0 auf 100 total aus, also aufwärts sozusagen und sich dann da auch da gar nicht mehr irgendwie so selber so ein bisschen so regulieren kann.
Ab wann fängt es denn an, dass es sinnvoll ist, danach zu schauen?
Also ich würde jetzt sagen, Rumi, korrigiere mich da gerne, also mit 2,5 ist das auch einfach noch eine typische Trotzphase, ja, der Autonomiephase, ich will mich selbstwirksam erleben, es ist meine Puppe, warum schaust du die
Genau.
an? Also da würde ich noch kein Augenmerk drauflegen, ja, sondern
Nee.
ich glaube, es fängt dann an, wenn auch dann zum Beispiel in der Schule, wenn dann Leistungen, wenn einfach keine Hausaufgaben gemacht werden können, weil das Kind in einer Stunde noch nicht mehr geschafft hat, die erste Rechenaufgabe auszurechnen, weil es ständig mit den Gedanken vielleicht woanders ist oder dann wieder aufstehen muss oder schaut, was machen denn die anderen. Also ich glaube, sobald so eine Leistung nicht mehr so erbracht werden kann, dass überhaupt angefangen wird zum Beispiel, dann würde ich da schon auch mal anfangen, was wir im Kindergarten, im Hort, wie auch immer machen, ist das alles erstes immer Dokumentation. Also so wird immer erstmal aufgeschrieben. Das ist so der erste Step, den man geht. Und dann eben so ein Austausch mit Kollegen, vielleicht auch mal einen anderen Kollegen damit dazu holen. Man ist ja oft doch nicht alleine in der Gruppe, im besten Fall. Und dass man sich da so gegenseitig auch mal abspricht, hey, ist dir was aufgefallen? Manchmal merkt man es aber auch schon, wenn, dass die Eltern auch zu einem kommen und sagen, oh, wie wir schon gesagt haben, ich bin total überfordert, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit meinem Kind umgehen kann, dass man dann einfach mal sich zusammen irgendwie hinsetzt und sowas, bespricht.
Das ist natürlich schon ein ordentlicher Schritt, wenn man als Eltern erstmal sagt, Mensch, ich muss mal mit Ihnen über mein Kind sprechen. Ich habe den Eindruck, da stimmt was nicht. Bis man an dem Punkt ist, kann ich mir vorstellen. Ey, das kann dauern, Romy. Was sagst du aus Erfahrung?
Ich würde ein bisschen provokant sagen, ich mag die Frage nicht. Ich mag die Frage nicht, ab wann muss ich mich um eine Diagnose kümmern, weil es am Problem vorbeigeht. Und da bin ich wieder bei dem, wo du gesagt hast, jetzt können wir den Podcast aufhören. Ich würde mir wünschen, dass alle Beteiligten sich eher fragen, was passiert hier in dieser Situation? Und für wen ist hier das, was hier gerade passiert oder nicht passiert, schwierig oder problematisch? Und was können wir Beteiligte tun, um diese Situation zu verbessern? Und da brauche ich noch keine Diagnose, weder im Kindergartenalter noch in der Grundschule. Und ich erlebe da einfach auch große Defizite, gerade bei Pädagogen und natürlich auch bei Eltern. Es gibt ganz wenig wirklich gute Literatur. Es gibt ganz wenig wirklich gute Beratungen zu ADHS, die wirklich wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert, einfach weil sie es vielleicht auch aus Erfahrungen selber durchhaben. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und die Idee, ja, kümmern Sie sich mal um eine Diagnose, bringt keine Lösung in dem Moment.
Woran erkenne ich denn eine gute Beratung?
Dass Sie, wenn die Stunde zu Ende ist, dass ich irgendein Werkzeug habe, was meinen Alltag verbessert. Jetzt, hier, dass ich etwas tun kann, dass ich als Mama weiß, was bringt mich oder als Papa oder als Elternteil oder als Oma, manchmal sind es auch Großeltern, die da sind, weil sie oft die Kinder haben, dass ich das Gefühl habe, ich habe ein bisschen mehr Handlungsfähigkeit, ich komme ein bisschen aus der Ohnmacht raus, ich komme ein bisschen aus meiner Angst raus, ich bin ein Stück weit gelassener und ich habe einen Plan, was ich in Situation X tun kann, um die Situation, wie auch immer sie ist, ein Stück weit zu verbessern.
Ich muss euch ehrlich was sagen. Diese letzte Zeit, die wir drei hier miteinander verbracht haben, ist in eine komplett andere Richtung gegangen als die, die ich erwartet hätte. Meine Zettel sind voll mit Fragen, die wir nicht geklärt haben. Und ich habe das Gefühl, die wären auch gar nicht wirklich wichtig gewesen, nämlich welche Medikamente gibt es und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind irgendwelche Schritte, die irgendwann später kommen. Ich glaube, das, was wir gemacht haben, ist viel besser und viel schöner, nämlich zu gucken, wem nützt es was? Wie denkt mein Kind? Wie fühlt es mit, ja, ADHS, beziehungsweise wie kann ich ihm oder ihr vielleicht auch fürs spätere Leben helfen? Wo schränke ich mich auch ein mit meinem Denken über Regeln und Grenzen? Und einen ganz wichtigen Punkt habe ich gehört, den Eltern, der Eltern gegeben wird als Tipp: Stärken erkennen und wertschätzen. Also Stärken eines Kindes mit ADHS, und das soll eigentlich das Schlusswort sein, wie ich finde. Dass ihr mir nochmal sagt, welche Stärken kann es auch geben, dass ich vielleicht auch keine Angst haben muss, wenn ich sage, mein Kind hat ADHS. Welche Stärken haben solche Menschen?
Naja, ich glaube, was schon noch eine Stärke ist, was wir ja schon gesagt haben, ist auch so dranbleiben. Also die auch, wenn man Diskussionen mit denen führt, dass die auch immer wieder Argumente finden und da auch für ihre Meinung auch einstehen, ja, und wissen, was sie wollen. Ich glaube, das ist eigentlich eine Stärke.
Romy, was würdest du sagen?
Also die Autonomie, die uns als Eltern so wahnsinnig auf den Keks gehen, ist, Autonomie wird nicht so wahnsinnig geschätzt in unserer Gesellschaft. Ist halt nonkonform. Auch das würde ich unterschreiben. Ja, es ist gesund zu sagen, das finde ich blöd. Und nö, das will ich nicht. Das ist gesund in vielen Fällen. Die Balance zu finden und wann kann ich trotzdem das tun, auch wenn ich keine Lust habe, weil es gut für mich ist, ist eine andere Frage.
Ja.
Aber die haben ganz viele Stärken. Wenn die was interessiert, dann fackeln die nicht lange. Dann krempeln die sich die Ärmel hoch und macht das 6-, 7-jährige Kind organisiert in 0, nix seinen eigenen Flohmarktstand mit einschließlich Schildern, einschließlich Tisch, einschließlich Klebeband, einschließlich ich habe einen Anhänger organisiert und karr das Zeug dorthin. So schnell kannst du gar nicht gucken, wenn die das interessiert. Und die größte Stärke ist tatsächlich ein Selbstwertgefühl oder ein Selbstbild, das sagt, ich bin okay. Und wenn wir diese Diagnose und falsch und Therapie und das müssen wir alles machen und du bist falsch, das löst sich ganz schnell auf. Und das Allerbeste und Wichtigste, was Kinder brauchen, ist ein Selbstbild, das sagt, ich bin okay. Was will ich denn am Ende von meiner Mama und meinem Papa sagen können? Ich will nicht sagen, boah, danke, dass du mich dreimal die Woche zur Therapie und zur Logo und zur Ergo und dass wir abends diese Augenübung gemacht haben und dass ich in meinem Zimmer gesessen habe, damit ich lerne, mich aufs Leben vorzubereiten. Sondern die wollen sagen, ich weiß, ich war ein totales Nervall. Es war unglaublich, wie arg ich euch ständig provoziert habe, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ihr seid auf meiner Seite.
So, ich atme jetzt mal ganz tief durch.
Und
Das hast du, ja.
das aufrechtzuerhalten ist nicht einfach. Und es ist auch okay, als Mama oder als Papa zwischendrin zu sagen, Herrschaftszeiten noch ein und ich ziehe aus oder
Ja.
ich gebe dich ins Kinderheim. Das falsch
Genau.
denken, Aber bitte niemals sagen. Und es ist in Ordnung, wenn wir so belastet sind. Aber wenn ich zurückkomme zu der Haltung, was ist wirklich wichtig? Und was soll mein Kind später von mir sagen und oder ein Gefühl haben? Okay, ich war anstrengend, aber ich hatte immer das Gefühl, die war an meiner Seite und ich war willkommen und akzeptiert.
Ein wirklich unfassbar tolles Schlusswort. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, vielleicht wisst ihr es schon aus eigener Erfahrung, ein Kind mit ADHS beim Großwerden zu begleiten, ist Schwerstarbeit. Deswegen umso wichtiger, dass man auch selbst für sich gut sorgt, damit man eben bei Kräften bleiben kann und euch auch durch stürmische See, sage ich mal, gut die Segel setzen kann. Fürs Kind und für die gesamte Familie. Ihr zwei, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Und für alle fachlichen Fragen gibt es bestimmt noch einen Link hier unter diesem Podcast. Und ja, was bleibt mir? Ich sage euch herzlichen Dank. Es war ganz toll. Liebe Grüße.
Es war mir ein Vergnügen.
Ja, mir auch. Dankeschön.
Danke.
Danke.